Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula.
Benvenuti und buongiorno a tutti. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 8. Episode von Calcio, der Podcast. Mit mir, David Casula, und natürlich meinem Kollegen Lorenzo Schütze.
Ja, auch ein Benvenuti von mir. Und wie immer freue ich mich auf die Folge. Und starten wir auch gleich mal rein, oder?
Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir macht das hier richtig Spaß. Also nicht nur unser Podcast, sondern auch, was einfach in der italienischen Serie A abgeht. Was ist das denn für eine spannende und überraschende Saison? Also Lazio bereitet Bologna ein Geburtstagsgeschenk, Napoli überrollt weiterhin jeden Gegner in Italien und die Azzurri kämpfen bald um den nächsten Titel. Und Juventus-Neuzugang Manuel Locatelli gewinnt auf wie abseits des Platzes. Und was es genau damit auf sich hat, besprechen wir gleich. Andiamo. Ja, erster Spieltag nach den europäischen Aufgaben für die italienischen Clubs, für die großen italienischen Clubs natürlich. Fangen wir an, würde ich sagen, mit der größten Überraschung. Direkt Sonntagmittag gab es ein kleines Geburtstagsgeschenk für Bologna. Die haben nämlich ihren 112. Vereinsgeburtstag gefeiert. Auch Glückwunsch von uns an dieser Stelle. Ist einfach ein toller, traditionsreicher Verein. Ich war selbst einmal im Stadion von Bologna. Das war im Renato dell'Aria. Das war richtig schön. Also muss ich sagen, ist ein schönes Stadion. Und die haben ja vor, das ein bisschen zu modernisieren, aber werden diesen Turm, der im Stadion ist, weiterhin integrieren. Und ich finde das eine sehr schöne, traditionelle Sache. Und ja, weil es so ein Traditionsclub ist, hat Lazio sich scheinbar gedacht, kriegen die auch ein Geschenk von uns, weil sie 0-3 baden gegangen sind. Wie sehr hat dich das überrascht?
Ich muss kurz dazu sagen, ich selber war leider nie im Stadion. Ich habe das Spiel aber von außerhalb verfolgt, übers Internet. Ich muss sagen, das Spiel war eine sehr große Überraschung. Also ich fand das erste Tor sensationell. Es wurde halt einfach nach vorne geflankt, so auf dem linken Flügel, dann der Ball angenommen, kurz reingeschlänzt und dann den Ball einfach ins Tor reingekurvt. Also es war so ein typisches Insigne-Tor, würde ich sogar fast sagen. Dann das zweite Tor, auch wieder nach einer Flanke, Kopfballtor. Und das dritte einfach mit Gewalt reingekloppt. Ich muss auch sagen, Bologna hatte auch das ganze Spiel unter Kontrolle. Habe ich zumindest so aufgefasst. Lazio hatte nie wirklich Zugriff aufs Spiel. Und ich muss sagen, das war eine sehr hervorragende Leistung und bestätigt wieder mal nur das, was ich auch in den vorherigen Folgen gesagt habe, dass die kleinen Teams beziehungsweise jedes Team in der Serie A zu allem fähig ist. Und das freut mich natürlich auch und ich denke auch jeden anderen Zuschauer, der gerne Serie A schaut.
Das jedenfalls dann nicht mit den Laziali hält, weil ich glaube, da war die Stimmung ein bisschen gedrückt. Lazio ist ohne Immobile kaum wiederzuerkennen, hat er sich ja ein bisschen verletzt unter der Woche in der Europa League, musste ausgewechselt werden. Und daran erkennt man, Lazio ist schon von Immobile abhängig. Also wenn er nicht da ist, dann fehlt da so ein bisschen der Zugriff von der Lazio-Offensive, die Tore schießen kann, wie wir wissen. Auch drei im Derby della Capitale gegen die Roma gemacht hat. Aber ja, wenn er fehlt, ist Lazio eben nicht Lazio. Und Spieler des Spiels, wenn es kein Immobile gibt, ist Bolognas Musa Barrow gewesen. Ein Tor gemacht, zwei Torvorlagen, ganz starker Auftritt. Und was mich interessiert an dich, Sarri sagte nach der Partie, Zitat, wir sind das einzige Team in Europa, das 61 Stunden nach einem Europa-League-Spiel ran musste. Ist das für dich eine Ausrede oder ist es eine berechtigte Kritik am, muss man ja ehrlich sagen, sehr vollen Terminkalender?
Ja, also ich denke, es ist so ein bisschen von beiden. Natürlich ist es am Ende irgendwo schon eine Ausrede, weil sie natürlich verloren haben und irgendwo muss der Frust entladen werden, beziehungsweise es muss halt eine Klärung her für alle Lazio-Fans. Das ist ja ganz logisch so und auch für alle Kritiker. Auf der anderen Seite ist dann halt aber auch wieder keine Ausrede, weil es stimmt, also 63 Stunden nach einem
61
Stunden sogar nur nach einem Europa League Spiel. Die Europa League ist ja selber ein ernstzunehmender Wettbewerb und ich denke, es macht die Lazio ja auch. Und also ich weiß nicht, also du hast halt einen internationalen Wettbewerb, wo du dann hin und her reisen musst, dann musst du halt auswärts noch in Bologna spielen, weißt du, also du musst halt auch noch anreisen, spielst ja nicht mal heim im Stadio Olimpico. Und ja, also es ist schon eine extreme Belastung. Also vor allem mit den ganzen Trainingseinheiten dazwischen und auch die ganze Umplanung für Kader und Trainer, genauso fürs Spielsystem. Ich denke, das ist auf jeden Fall schon eine berechtigte Aussage, nur halt, dass sie nach dem Spiel kommen, nachdem man 3-0 verloren hat, was, glaube ich, auch nicht hätte sein müssen, ein 3-0, kommt dann schon stark als Ausrede rüber. Denke aber nicht, dass es wirklich eine ist. Also ist schon berechtigt.
Ist ja so ein bisschen typisch Sarri, ne? Wenn es mal nicht gut läuft, dann gibt es immer 1000 Faktoren, ja, drumherum, klar, die schuld gewesen sein sollen. Man muss ihm aber auch zugutehalten, dass er danach selber gesagt hat, das sei keine Entschuldigung für den Auftritt, den Lazio gegen Bologna gebracht hat. Klar, aber wenn er sowas erwähnt, dann will er natürlich schon damit irgendwo beschwichtigen und sagen, ja, aber so.
Ja, klar,
das gut, ist halt, das genau, war ein Spieltag zum Vergessen für Lazio. Wer macht es momentan einfach besser? Das sind Inter und Napoli. Inter auswärts bei Sassuolo, 1-2 gewonnen aus der Sicht. Berardi hat sie in Führung gebracht, bis dann Inter das Spiel noch drehen konnte.
Genau.
Was ich interessant finde, ist einfach, dass Inter in den letzten 3 Serie A-Spielen immer zurücklag.
Und immer gedreht
hat. Und das Spiel aber nicht verloren hat.
Genau.
2 Siege, ein Unentschieden. Wie erklärst du dir das? Also wieso ist Inter dafür so anfällig für den starken Kader und für das starke Spiel, was sie danach ja auch aufziehen? Ist es mental, dass sie erst wach werden müssen durch ein Gegentor?
Ja, ist halt ganz einfach. Also ich würde es sogar nur mit einem Wort erklären. Top-Team. Also eine Spitzenmannschaft, so wie ich auch schon mal erklärt hatte, macht sich ja auch dadurch starker bemerkbar, dass du halt diesen Willen hast, nie aufzugeben. Also egal, wie weit du hinten liegst, also kommst du halt auch wieder nach vorne. Weißt du, stehst halt auf, kämpfst weiter. Das hatte die Roma ja auch bewiesen, jetzt in der Saison, in den vergangenen Spielen. Dass wenn du mal zurückliegst, du trotzdem noch kämpfst und dich selber einfach aufgibst, also die ganze Mannschaft. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, also liegt auch ein bisschen so daran, dass halt so Leute wie Dzeko und so alle und Co. im Team sind. Das hat man auch gesehen, als Dzeko, also nachdem Dzeko eingewechselt wurde, da war es ein ganz anderes Team von Inter. Man muss allerdings auch sagen, dass Sassuolo natürlich die erste Halbzeit auf jeden Fall dominiert hat. So, aber wie gesagt, nach der Einwechslung von Dzeko, wo ich dann auch denke, da ist dann nochmal so eine andere Präsenz auf dem Platz, ähnlich wie Zlatan bei Milan, so, da lief das dann auch ganz anders, wurde schnell ein Ausgleich, beziehungsweise dann auch das Führungstor gemacht und das Partie, und das Spiel dann gewonnen. Und ja.
Das, du sprichst da gleich mehrere Punkte an, die ich genauso sehe. Also vor allem Sassuolo hat extrem stark mitgespielt, muss ich sagen, hat aber es eben verpasst, das 2-0 zu schießen, nachdem sie schon in Führung waren. Und ja, durch den Wechsel bei Inter, als Dzeko dann eben für Correa gekommen ist, das hat die so nach vorne gepusht. 33 Sekunden hat er am Ende gebraucht, um den Treffer, um den Ausgleich für Inter zu schießen. Und das zeigt auch einfach seine Qualitäten und seine Qualitäten als Stürmer, dass er einfach nicht lange braucht, um ihn reinzumachen. Weißt du, er weiß, wo das Tor steht. Genau deswegen hat Inter ihn geholt. Das war das, was ihn bei der Roma auch immer lange ausgezeichnet hat. Und ich muss halt auch sagen, es tat mir halt so ein bisschen leid für das Solo, weil die wirklich gut mitgehalten haben bis zum Wechsel eben da durch Dzeko. Dann ist das Spiel völlig gekippt. Inter hat das Spiel komplett übernommen. Und der andere Punkt, den du eben auch angesprochen hast, ist, dass Sassuolo über weite Strecken eben sogar besser war als Inter. Und du sagst aber, Inter zeigt durch dieses Zurückkommen nach Gegentreffern und nachdem sie hinten lagen, dass sie ein Top-Team sind. Da muss ich dich aber also ehrlich fragen, klar, Inter ist eigentlich ein Top-Team und eigentlich sage ich, weil ein Top-Team nicht erst anfangen sollte, Fußball zu spielen, nachdem es zurückliegt. Das sind ja genau die Probleme, die dann später aufkommen können, wenn du gegen Gegner spielst, die eben über Sassuolo oder anderen italienischen Mittelfeldmannschaften sind. Wenn du in der Champions League beispielsweise meinst, gegen Real Madrid erst aufwachen zu müssen, nachdem du 1-0 hinten liegst, dann ist die Gefahr groß, dass gar nichts mitnimmst.
Ich verstehe, was du meinst. Allerdings hat man ja auch in so Spielen gegen Real gesehen, dass dann Inter das ganze Spiel dominiert hat, dann am Ende zwar leider trotzdem verloren hat. Aber ich glaube, da liegt es halt auch daran, wie Prioritäten gesetzt werden. Ich denke, dass der Einsatz gegen Real und gegen Sassuolo ein bisschen anders waren. Also da haben ja auch andere, also es hat ja ein anderes System gespielt und eine bisschen abgeänderte Elf hat man ja auch gesehen auf dem Platz gegen Sassuolo als gegen Real. Das ist ja auch ganz klar so. Du hast einmal hast du ein Champions League Spiel und einmal ein Serie A Spiel gegen Mittelfeldteam. Und wenn du halt hinten liegst und diese Möglichkeit hast, auszuwechseln und dann so jemanden hast, ich gehe wieder auf Dzeko zurück, wie Dzeko, der das Spiel dann so drehen kann, beziehungsweise auch durch seine Präsenz, das ganze Team dann halt aufwacht und sagt, okay, wir machen das, beweist halt schon, also ich sag, ein Top-Team an sich hat ja auch Schwächen, so ist es ja nicht, so weißt du, aber ich sag, wenn das Team das, also die Macht hat, beziehungsweise diese Kraft hat, das Spiel trotzdem noch zu drehen, obwohl sie hinten liegen, in der zweiten Halbzeit, zeichnet das Team ja einfach nur noch aus. So, natürlich, erzähl.
Also ich finde, Inter zeigt oder offenbart eher damit, dass sie abhängig sind. Entweder abhängig von Dzeko, aber vor allem vom ersten Treffer. Also das 0-0 gegen Schachter unter der Woche, das 0-1 gegen Real davor in der Champions League. Also wenn sie nicht das erste Tor schießen, kommt nicht viel dabei rum am Ende. Und das kann eigentlich nicht sein für ein so offensiv starkes Team wie Inter Mailand, die so abhängig davon sind, dass der erste Treffer fällt, um dann erst aufzuwachen. Also eigentlich müsste der erste Treffer fallen für Inter Mailand, weil sie von Anfang an da sind. Und ich finde, das macht eine Top-Mannschaft aus. Natürlich auch von Rückständen wiederzukommen, selbstverständlich, das gehört auch dazu. Aber darauf kannst du dich nicht verlassen, wenn du solche Ziele hast wie Inter mit Titelverteidigung und in der Champions League weit kommen. Das darf dir, meines Erachtens darf dir das eben nicht passieren, dass du da so abhängig von bist. Das muss die Mannschaft selber regulieren können.
Ja, okay, gut. Da hast du natürlich auch recht. Also ich verstehe deinen Punkt total. Ich denke, es ist so ein bisschen von beiden, von dem, was wir gerade gesagt haben. Aber klar, also Inter ist eigentlich ein Top-Team. Sowohl in der Serie A als auch in der Champions League. Aber wie ich eben gerade auch schon gesagt habe, natürlich nicht ausgemerzt von Fehlern. So. Also die
das
Fehler,
ja
die sie merzen, sie können sie ja nicht zu 100% ausmerzen, klar. Also am Ende kommen ja immer andere Fehler oder was auch immer. Genau. Also keine
ist halt. Das perfekt, ist definitiv was, wo Inzaghi auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor sich hat.
Das stimmt.
Wäre ja aber auch sonst langweilig, ne? Also wenn die Mannschaft einwandfrei funktionieren würde.
Das ist sowieso, ja.
Frage an dich: Es gab einen Aufreger kurz vor der Halbzeit. Der Frell ist eigentlich durch, läuft auf Handanovic, der verlässt den 16er, gibt einen Zusammenprall. In der Wiederholung hat man gesehen, dass Handanovic da zwar die Arme wegnimmt, aber der Frell mit seinen Ellbogen im Gesicht trifft und damit verhindert, dass er weiterlaufen kann. Richtige Entscheidung für dich, dass es keine rote Karte in dem Fall für Handanovic gab und dass der VAR nicht mehr eingegriffen hat? Oder hast du das anders empfunden?
Boah, also ich fand die Situation schwierig. Ich habe allerdings dann auch danach den Kommentator gehört, der dann wieder gesagt hat, wie so üblich bei solchen Aktionen, der kann sich ja nicht in Luft auflösen und das stimmt allerdings. Wenn Handanovic da hochspringt, also er kommt halt raus, klar, das ist halt ein bisschen viel. Ich finde allerdings, also das Argument gar nicht so falsch, der kann sich halt nicht in Luft auflösen. So. Ich finde, in der Situation hätte man beides geben können, sowohl rot als auch nichts. Also ja, also wenn du die Hand hochnimmst und den dann außerdem am Kopf triffst, ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber ich sag, es war keine Fehlentscheidung, sondern einfach nur eine Entscheidung, die Leute verärgert hat, die zum Beispiel auf der Seite von Sassuolo waren. Also ich denke, so wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, es hätte beides sein können, sowohl rot als auch ohne Karte. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Vielleicht bin ich da auch meiner Meinung.
Nee, also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also Handanovic kann wirklich von Glück reden, dass er das Spiel noch zu Ende machen durfte. Völlig ohne Strafe davongekommen ist. Es ist halt so schade, dass es wieder so eine Schiedsrichterdiskussion gab. War ja auch nicht die einzige an dem Spieltag. Kommen wir beim Milan-Spiel nochmal drauf zu. Klar, es ist schwierig, wie du hast ja auch recht, er kann sich nicht in Luft auflösen, allerdings ist der Frell sonst durch, ne? Das ist halt die Kehrseite. Also großes Glück für Handanovic und Inter darf sich da bei den Schiedsrichtern, glaube ich, auch nicht beklagen, dass sie das Spiel zu 11 zu Ende machen durften. Und zu 11 das Spiel zu Ende zu machen, war auch definitiv ein wichtiger Faktor, das noch zu drehen und die 3 Punkte da zu holen. Ja, 3 Punkte holen. Macht Napoli bisher einwandfrei alle Spiele in der Serie A bisher gewonnen. Weiterhin ungeschlagen Tabellenführer. 7 Spiele, 18 Tore, nur 3 Gegentore. Eigentlich ist das Stoff, aus dem Meister gemacht werden, oder?
Ja, das ist eine Leistung. Also ich habe das Spiel auch gesehen. Napoli wieder extrem überzeugend. Auch so Charaktere wie Osimhen wieder alles gegeben und auch extrem gespielt. Schade fand ich, dass er im Fallgezähler nicht reingegangen ist.
Boah, der war knapp. Der war knapp.
Es wäre auch ein wirklich schönes Tor gewesen. Ja, also ich sag,
zeigt auch wieder die Klasse von Osimhen, ne? Also ja, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen. Das ist einfach einer der wichtigsten Faktoren für Neapel.
Ja, erst und, einen Elfer rausgeholt und dann die Aktion. Also Osimhen ist einfach extrem schnell, sehr robust, groß. Also und hat halt auch einfach das Talent am Ball, muss man sagen. Der hat halt wirklich sehr vieles und wenig, was er nicht kann. Letztes Mal hatte ich ja diesen, kannst du dich noch erinnern, diesen Artikel erwähnt, wie zu Maradonas Zeiten.
Ja, von Sport 1 war der, glaube ich, ne?
Ja, genau. Und langsam nimmt er auch Form an, muss ich sagen. Also von 9 Spielen alle gewinnen, das ist schon, ja, muss ich sagen. Also ich glaube, das hat in den Top 5 Ligen, hat eine Mannschaft alle 5 gewonnen diese Saison? Ich glaube nicht, ne?
Napoli ist eigentlich die am längsten ungeschlagenste. Bayern hat jetzt hier unter der Woche, nicht unter der Woche, jetzt hier am Wochenende gegen Frankfurt verloren.
Ja,
genau. Davor waren die auch 9 Spiele ungeschlagen.
Paris hat auch.
Aber halt mit Champions League und DFB-Pokal. Aber 7 Spiele in der Liga ist Napoli eigentlich ja auch da Spitzenreiter.
Ja, weil ich weiß, dass Paris nämlich auch verloren hat, 2-0 gegen Rennes.
Genau.
Real ist auch nicht ungeschlagen, also nicht alle 9 Spiele. Das ist, und Barca auch nicht. Das ist schon
und das zeigt, also ja, Barca ist ein Schatten seiner selbst ja gerade, ja. Aber Neapel, versucht wohl gerade unter Spalletti die glorreichen Zeiten wieder aufleben zu lassen. Vielleicht reicht es für den 3. Scudetto.
Ist jetzt ja sehr erfolgreich.
Ist noch ein bisschen früh, glaube ich, ne?
Ja, zu sagen. Also auf jeden Fall. Also es sind ja erst 9 Spiele. Wie viele Spiele haben wir in der Saison? 34?
In Italien haben wir 38. Nee, in Deutschland 38 haben wir 34.
Stimmt. In Deutschland sind 34, genau. Stimmt. Ja, genau. Ja, 34 Spiele. 38 Spiele, sorry. 38 Spiele. Ja, da muss auf jeden Fall noch eine ganze Menge kommen. Ich sag, wenn die alle 38 Spiele ungeschlagen bleiben, wäre das extrem beeindruckend. Also ich glaube, das ist ein neuer Rekord.
Ich bin kein Neapel-Fan, so viel sei auch mal verraten, aber wenn die 38 Spiele ungeschlagen bleiben und am Ende den Scudetto gewinnen,
dann erinnert sich das.
Dann muss man das auch anerkennen und ihnen den Scudetto dann vielleicht eben auch gönnen. Schauen wir aber mal, wie es weitergeht. Aber wo du es gerade angesprochen hast, der Elfmeter, das war ein bisschen Krampf. Insigne verschossen, Nachschuss, wieder Dragowski gehalten. Ey, wirklich sehr, sehr starke Aktion.
Extrem stark gehalten von Dragowski. Extrem
stark. Sehr stark gehalten.
Ja.
Also war relativ hoch geschossen. Da die Hand noch ranzukriegen, ist nicht einfach, kann ich ja selber als Twitter auch bestätigen.
Ja, glaube ich.
Und dann auch wieder schnell beim Nachschuss da zu sein. Super. Natürlich bitter, wenn das am Ende völlig umsonst ist und nicht belohnt wird. Aber es zeigt eben auch diesen Willen von Neapel. Weißt du, den 2. und den 3. und irgendwann ist er eben drin, weil auch genügend im Strafraum sind.
Ja, auf jeden Fall.
Und von daher verdient das Tor dann ja natürlich auch am Ende. Also der Elfmeter war ja sowieso unstrittig. Von daher geht das schon in Ordnung. Und apropos Insigne, gerade aufgekommen, Wechselgerüchte. Insigne vielleicht in die Premier League, wird mit dem FC Chelsea und dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Wie siehst du das? Würdest du einen Wechsel von Insigne nach England für ihn, für den richtigen Schritt halten, aufgrund seiner Spielweise? Oder sollte er bei Neapel bleiben? Nicht nur aufgrund seines Stellenwertes, sondern er ist ja auch in der Nähe von Neapel geboren, in Frata Maggiore. Das ist ja eigentlich so sein Verein. Und wie siehst du das? Wie stehst du dazu? Sollte er nochmal zu einem größeren Club gehen oder Neapel lieber helfen, selber so ein großer Club zu werden?
Ich gebe die Frage gleich mal gerne zurück, nachdem ich mein Statement dazu abgegeben habe. Denn das, was du gerade gesagt hast, beziehungsweise wie du mich gerade gefragt hast, waren das gerade zwei verschiedene Aspekte. Also sportlich, muss ich sagen, wäre es der richtige Schritt, aber auch schon seit längerer Zeit, muss ich sagen. Ich war selber überrascht, vor ein paar Jahren weiß ich, dass Insigne nicht gewechselt ist schon mal. Es gab ja schon mal ein Gerücht, in die Premier League zu gehen.
Im Sommer gab es ja auch das Gerücht, dass er eventuell innerhalb der Liga wechselt, ne? Zu Inter wurde da gehandelt.
Ja, genau, aber also das habe ich auch völlig ausgeschlossen gehalten. Also einfach, weil der so, wie du gerade schon gesagt hast, Napoli-affin ist. Der kommt ja auch von da, das ist seine Stadt. Aber sportlich würde ich sagen, wäre es richtig, beziehungsweise auf jeden Fall kein falscher Schritt, in die Premier League zu gehen. Seine Spielweise, gut, die kann man auf jeden Fall einbauen. Ich meine, so jemand wie Coutinho, der hat ja auch extrem erfolgreiche Jahre bei Liverpool gehabt. Ist ja auch so ein kleinerer, ein bisschen, also, was heißt schmächtig, aber auf jeden Fall kleinerer Spieler, sehr wendig, sehr agil und zieht auch gerne von links rein und curvt ihn dann ins Eck. Also quasi genauso ein ähnlicher Spielertyp wie Insigne, würde ich jetzt sagen. Allerdings, weil du es ja gerade gesagt hast, ist bei mir, also für mich ist es immer extrem schwierig, Insigne wechseln zu gehen, einfach aufgrund seiner Herkunft und seiner Verbundenheit zum Club und seinen Stellenwert. Ich meine, er trägt die Kapitänsbinde, seine Nummer, die 24. Ich glaube, die wird auch irgendwann aufgehangen, die 24. Bin ich fast schon überzeugt von, wenn der weiter so spielt. Das ist ja eine Club-Ikone. Ist für mich immer schwierig vorzustellen, dass der wechselt. Deshalb würde ich dich gerne fragen, was du dazu sagst. Also sagst du, das ist richtig? Oder würdest du sagen, lieber bei Napoli bleiben?
Also der Wechsel klingt falsch, eben weil er Neapel ist und Neapel ihn auch braucht. Die stehen ja auch nicht zuletzt aufgrund seiner Leistung eben jetzt da auf dem ersten Platz. Und das wäre auf jeden Fall ein herber Verlust. Klar, als amtierender Europameister und auch schon seit Jahren die guten Leistungen, die er da abruft, ist vielleicht der nächste Schritt nochmal in einen Verein, der auch das Potenzial hat, die Champions League zu gewinnen. Definitiv der Richtige. Er wäre definitiv bereit auch dafür, würde ich sagen. Mhm. Allerdings weiß ich nicht, also wenn Chelsea und Arsenal gehandelt werden, Arsenal ist kein Top-Team mehr.
Nee.
Definitiv nicht, da würde er sich wirklich sportlich nicht verbessern von Neapel nach Arsenal. Bei beiden gewinnt er die Premier League ungefähr gleich wahrscheinlich, vielleicht bei Neapel sogar noch ein bisschen wahrscheinlicher.
Dass er mit Neapel die Premier League gewinnt?
Die heimische Meisterschaft natürlich. Ja, okay. Die Liga, genau. Ja, mit Neapel Premier League ein bisschen schwieriger.
Aber sagen manche England-Fans genauso wahrscheinlich wie mit Arsenal.
Ja, aber also, dass Arsenal nicht mehr das Arsenal ist und eher ein Schatten seiner selbst, ist ja, glaube ich, unbestritten.
Ja, gab ja jetzt auch lange aus der Champions League abstehen. Dass sie auch nicht mehr in der Top 6 sind. Also schon ein bisschen länger nicht mehr.
Zu Recht, ja. Muss man ja sagen. Also zu Recht, die glorreichen Zeiten liegen hinter denen. Bei Neapel ja auch, aber die kommen wieder mehr gerade in Fahrt.
Genau,
sie kommen wieder. Und Chelsea wäre natürlich eine Option. Da kennt er ja noch Jorginho, haben wir zusammen bei Neapel gespielt. Weiß ich aber nicht, ob er in das Spielsystem da so gut passen würde. Ich würde es begrüßen, wenn er in der Serie A bleibt. Gerade da wir so viele hochrangige Abgänge hatten im Sommer, wäre es echt schade, wenn ein Insigne jetzt auch noch die Liga verlassen würde. Von daher würde ich mir auch wünschen, dass er in Italien bleibt.
Definitiv, bin ich deiner Meinung.
Ja, und dann hatten wir natürlich noch das Topspiel der Woche. Das war Atalanta gegen Milan. Das versprach schon von Anfang an, dass es einfach wirklich ein richtig gutes Spiel wird. Und wurden nach einer halben Minute auch nicht enttäuscht. Stand schon 1-0 Calabria. Und das ist dann wieder ein anderer Punkt, den wir letzte Woche besprochen haben. Das 1-0 ist gefallen durch einen Torwartfehler von Musso. Wir sprachen die letzte Woche öfter mal darüber, dass Keeper von italienischen Vereinen zu Patzern neigen und wir nicht wirklich wissen, wieso. Und Musso ist jetzt der Nächste in der Reihe. Ist das für dich ein wirklicher Patzer oder kommt halt aus sehr naher Distanz auf ihn draufgeschossen? Er lässt ihn halt wirklich fast nach vorne abprallen, wo dann der Nachschuss drin ist. Ist das für dich, wo du sagen würdest, das ist ein klarer Torwartfehler oder es sieht einfach nur unglücklich aus.
Also es ist auf jeden Fall ein Torwartfehler, natürlich auch unglücklich, der will das ja eigentlich nicht so machen, ist ja auch logisch, aber an sich schon ein Patzer, würde ich sagen. Also weil du lässt ja einen Ball, ich weiß ja nicht, du bist ja der Torwart hier, aber du lässt ja einen Ball eigentlich nicht nach vorne klatschen, sondern wenn du ihn kriegst, lässt du ihn ja irgendwo am besten zur Seite, wenn nicht sogar direkt ins Ausklatschen. Oder hältst du natürlich fest, das wäre natürlich sehr schwierig gewesen in der Situation, aber ihn nach vorne abspringen zu lassen und in so einer Bedrängnis halt, ist immer ein bisschen schwierig. Deshalb würde ich auch sagen, ist das ein Torwartfehler. Ich glaube, dein Kommentar ist auf jeden Fall nochmal wichtig, was du dazu sagst.
Ja, also aufgrund der kurzen Distanz, wo er den Ball bekommt, ist es eine extrem schwierige Situation, die vielleicht auch gar nicht so aussieht von außen. Aber ich gebe dir da recht, er ist schnell unten und dann muss er versuchen, sich vielleicht wirklich lang zu machen und den Ball festzuhalten oder eben zur Seite abklatschen zu lassen, als versuchen, ihn im kurzen Block zu stoppen, weil von dort aus ist er dann einfach wirklich direkt wieder abgesprungen. Schwierig zu sagen, aber am Ende würde ich auch sagen, es ist ein Torwartfehler von Musso. Aber er war ja auch nicht der Einzige, der einen gemacht hat. Kurz Zeit später hat sich Remo Freuler gedacht, was er kann, kann ich auch. Und hat den zweiten Fehler gemacht, weil er den Ball einfach nicht abspielt und dann verliert an Tonali. Und der macht das dann einfach super, läuft auf den Kasten zu und schiebt zum 2-0 ein. Ja, die was natürlich zwei doppelt ärgerlich ist. Auch. Genau, einmal als generell, er ist ja auch gebürtiger Bresciano, das ist bei Atalanta natürlich nochmal doppelt schmerzhaft, dass so einer trifft. Das ist, ja, da hat Atalanta sich einfach wirklich selbst sabotiert und das Spiel schon relativ früh in Milans Hände gelegt. Ist natürlich bitter, muss aber auch sagen, Atalanta hat ja mitgespielt und Chancen gehabt und da sind sie einfach an Maignan gescheitert, der wirklich eine richtig, richtig gute Phase hat, also ein extrem souveränes Torwartspiel, was er macht bei Milan in der Liga, in der Champions League, lässt Donnarumma komplett vergessen machen, wie ich finde, bei Milan. Die haben wirklich ich vergleiche ihn gerne mit Dida von Milan damals. Die haben einen neuen Dida momentan, der wirklich hinten sicher ist. Und wenn du eine sichere Defensive hast wie Milan und vorne deine Tore machst, weil sie führten 3-0 nach 78 Minuten, das Spiel war eigentlich gelaufen. Ich finde, das macht eine Spitzenmannschaft aus. Weil da ist dann die Schwäche vielleicht eben, dass der Gegner zu oft zu Abschlüssen kommt, aber dann hast du eben auch einen Keeper, der solche Chancen vernichtet. Und dann spielst du auch da eben oben mit.
Auch, auf jeden Fall. Also es macht ja nicht nur Top-Mannschaft aus, sondern auch einfach, dass die Mannschaft individuell in dem Fall auch als im Keeper eine extrem hohe Qualität hat. So. Klar, Milan ist auch eine Top-Mannschaft. Aber wie gesagt, also so ein Torwart, so ein Torwartspiel, was er gerade macht, ist der Wahnsinn. Also du hast vollkommen recht. Ich glaube nicht, dass Donnarumma schmerzlich vermisst wird. So.
Und beide Mannschaften haben ja auch unter der Woche Champions League gespielt. Milan hat zu Hause 1-2 gegen Atletico verloren. Sehr unglücklich durch einen Elfmeter in der 97. Also wirklich, wirklich spät. Und der Elfmeter auch noch sehr strittig. Da wollte ich nämlich auch nochmal mit dir drüber sprechen, weil im Spiel gegen Atalanta sie wieder einen Elfmeter gegen sich bekommen haben. Wieder sehr, sehr strittig und wieder per Handspiel. Deine Meinung zu den beiden Elfmetern? Darf es sie geben? Ist Milan da benachteiligt worden? Wie siehst du das?
Ich finde, der in der Champions League hätte nicht sein müssen. Sage ich auch ganz ehrlich. Ich bin der Meinung, da hätte man keinen geben müssen. Bei Atalanta, ja, doch. Also gegen Atalanta war es schon ein klares Handspiel. So. Muss ich auch sagen, also dass der Wade eingesprungen ist, auf jeden Fall richtig. Der Arm war nicht angelehnt. Der war eher abstehend vom Verteidiger, aber auch da muss ich wieder sagen, wie ich bei Handanovic gesagt habe, der kann sich ja nicht in Luft auflösen, so, aber das ist ja oft immer so eine Zwiespaltigkeit, also einerseits ist halt der Verteidiger, der reingrätscht, so, und alles geben will, um den Ball zu blocken, und da fliegt der Arm nur mal hoch, das macht er ja nicht mit Absicht, so, andererseits ist es halt aber auch so, der Arm steht halt so weit draußen, und der Ball wird halt wirklich nur durch den Arm aufgehalten oder abgefälscht, da muss es einfach einen Elfmeter geben. Also es ist halt versuchen, ein faires Spiel rauszumachen.
Ich finde es extrem schwer, also beide Aktionen. Du hast bleiben wir erstmal bei dem Atalanta-Spiel, gibt es eigentlich die Regel, dass wenn der Ball vom eigenen Körper dir in die Hand springt, es kein Elfmeter ist, weil klar, das nicht beabsichtigt ist. Auf der anderen Seite eben hast du recht, der Arm ist sehr weit oben. Dadurch blockt er den Ball auch ab. Ja. Man kann verstehen, warum der Schiedsrichter sich für Elfmeter entschieden hat. Vielleicht auch so ein bisschen aus dem Grund, dass Milan auch schon 3-0 geführt hat und er sich dachte, okay, in so einer 50-50-Aktion kann ich den Atalanta geben, ohne zu sehr ins Spiel einzugreifen. Dass er sich vielleicht dann eher dieses 1% auf die Seite von Atalanta geschlagen hat. In der Champions League muss ich ehrlich sagen, für mich war das ein Elfmeter. Also ja. Milan-Fans, die mich jetzt wahrscheinlich hören, werden mir da vehement widersprechen, aber klar, der Ball ist irgendwie zwischen zwei Spielern eingeklemmt, aber dann ist der Arm auch zu weit draußen. Und darum geht es ja, der Arm, es geht um diese natürliche Armbewegung. Und der Arm war wirklich so weit draußen abgespreizt, dass er den Ball dadurch aufgehalten hat. Und ich kann verstehen, dass das dann eben vom VAR nicht als klare Fehlentscheidung interpretiert wird und Chark hier deswegen das letzte Wort hatte.
Ja, das stimmt schon.
Ist natürlich beides unglücklich, weil in beiden Situationen kannst du sagen, der Milan-Spieler kann sich nicht in Luft auflösen. Und das ist auch ein Argument zu sagen, dass man dann einen Elfmeter nicht gibt. Also wir werden, glaube ich, niemals eine perfekte Handregel finden und immer weiter darüber diskutieren müssen, dass die beiden Elfmeter mehr als unglücklich waren für Milan und die sehr viel Pech dabei hatten, die gegen sich gepfiffen zu bekommen. Ich glaube, das steht außer Frage.
Ja, das stimmt.
Aber nicht nur Milan hat Champions League gespielt, sondern auch Atalanta. Die haben gegen Young Boys Bern mit 1-0 gewonnen. Torschütze in der 68. Minute war Matteo Pessina. Und der hat mit diesem Tor Geschichte geschrieben, denn es war sein erstes Champions League-Tor. Es war das erste Tor im Gewiss-Stadium von Atalanta. Und er ist der erste Italiener, der in der Champions League für die Bergamaschi getroffen hat. Und was Matteo Pessina beim vereinseigenen Sender zu seiner historischen Leistung sagt, haben wir hier für euch. Genau, ich habe all diese Dinge nicht gewusst, während ich gespielt habe. Ich höre das von Ihnen zum ersten Mal und bin extrem stolz und geehrt, diese Dinge erreicht zu haben und es in Atalantas Geschichte zu schaffen. Vor allem, weil wir es mit dem, was wir tun, verdienen und auch alle Fans und Menschen aus Bergamo es verdienen. Es ist nur gerecht. Wir haben diesen Sieg verdient und dürfen diesen Abend jetzt auch genießen. Ja, also er selber hatte das gar nicht so auf dem Schirm, ist ihm aber auch, glaube ich, recht. Er freut sich eher über die 3 Punkte für seine Mannschaft als über diese eigenen Erfolge, die er damit erreicht hat. Und ich finde, genau das macht diesen Geist von Atalanta eben aus. Weißt du, sie sind ein Team, die sind eine Einheit und wenn sie mal nicht gewinnen, dann rappeln sie sich zusammen wieder auf und gewinnen dann das nächste Spiel und kämpfen sich da genauso wieder rein. Und von daher Glückwunsch an Atalanta für diese wirklich wichtigen 3 Punkte in der Champions League. Natürlich bitter, kleiner Wermutstropfen. Gosens hatte sich da verletzt, musste ausgewechselt werden. Natürlich gute Besserung und dass er auch schnell wieder fit wird an der Stelle.
Ja, auch von mir.
War das dann vielleicht auch ein Grund, warum sie gegen Milan so ein bisschen haben federn lassen und die Anschlusstreffer erst zu spät gemacht haben und es zu spät aufgewacht sind?
Also ich muss ehrlich sagen, weil wir ja vorhin über Lazio geredet hatten und die gesagt haben, dass oder wir dann auf diese Doppelbelastung zu sprechen kamen, auch da macht sich die Doppelbelastung auf jeden Fall bemerkbar. Allerdings muss ich auch sagen, dass Milan ja genauso in der Champions League spielt. So, da nehmen sich die beiden ja nicht viel. Und klar, also Verletzungen, vor allen Dingen bei Stammspielern und auch Schlüsselspielern wie bei Gosens, macht sich natürlich bemerkbar. Allerdings ist das auch keine Ausrede. So, Atalanta hätte von Anfang an ihre Chancen ein bisschen besser nutzen sollen. Haben allerdings, so wie du auch schon gesagt hast, sowieso ein gutes Spiel gemacht und sind auch fast zurückgekommen. So haben wir 2 Anschlusstreffer gemacht. Deshalb denke ich, war das Spiel schon relativ gut, so wie es jetzt geendet ist.
Und auf jeden Fall am Ende kann man auch sagen, 3 verdiente Punkte für Milan. Definitiv, und apropos Milan, wir sagen Happy Birthday nachträglich an Zlatan. Der ist nämlich gestern 40 Jahre alt geworden und hat sich prompt zum Geburtstag selbst einen goldenen Ferrari gekauft. Wie soll es auch anders sein? Den hat er sich einfach mal selber geschenkt. Ne? Ist halt Zlatan.
Eine sympathische Nudel.
Genau, und ein Spiel haben wir noch für euch. Natürlich das Derby della Mole. Der FC Turin empfangen am Samstag nämlich Juventus in einer vielversprechenden Partie. Unsere Analyse und wieso Locatelli gerade der glücklichste Turiner sein dürfte, besprechen wir gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Bis gleich. Unter der Woche hat Juventus auch gespielt in der Champions League, ohne Dybala, ohne Morata. Da musste sich Trainer Massimiliano Allegri einiges einfallen lassen. Am Ende konnte man zu Hause gegen den amtierenden Champions League-Sieger gewinnen.
Sehr souverän.
Und
sogar.
Sehr souverän. Man muss sagen, Juve hat sich zu Hause aufs Verteidigen konzentriert, ist eher über Konter gekommen, weil sie eben auch wussten, dass vorne einfach die wichtigen Leute fehlen. Und ja, es ist ein Allegri mit seinem taktischen Meisterstück, wie man es auch aus vergangenen Juventus-Saisons von ihm kannte. Der wusste genau, was erreicht werden muss. 0-0 hätte ihm sicher gut gefallen. 1-0 noch besser. Das ist so ein bisschen das Allegri-Spiel gegen Torino, auch 1-0 gewonnen. Jetzt kommt Juventus langsam wieder in die Spur zurück, oder?
Ja, Juventus ist langsam wieder das Alte, muss ich sagen. Oder wird langsam wieder zum Alten. Ich meine, so wie du gerade gesagt hast, 1-0 gewinnen, vor allem gegen starke Gegner. Ich weiß noch, damals unter Allegri gegen Atletico haben die das ja genauso gemacht. So schön hinten reingestellt, oder was heißt schön hinten reingestellt, aber auf jeden Fall aufs Verteidigen konzentriert, dass man die starke Offensive des Gegners ausschaltet und dann schön über die Offensive beziehungsweise über die Konter kommt. Und genau das hat das Juve-Spiel.
Ja, Chiesa ist, wie du gerade sagst, Juventus kommt dann über die schnellen, offensiven Leute. Und das ist die Rolle gerade von Chiesa, der einfach der absolute Shootingstar bei Juventus ist. Und ohne ihn wirklich die Mannschaft noch mehr geschwächt ist. Er hat eben in einem vereinseigenen Interview bei JTV mit Enrico Zambruno nach dem Spiel gegen Chelsea über sein Tor gesprochen.
Ja, wir müssen aber noch wachsen, weil es noch Potenzial und Möglichkeiten gibt. Wie ich vorhin gesagt habe, heute Abend haben wir ein gutes Spiel gemacht und dieses auch ohne weitere Probleme verwalten können und nichts erzwingen müssen. Und deshalb, hätten wir das Spiel vorher eingetütet, wäre es natürlich besser gewesen, denn man weiß, dass die Spiele heutzutage so laufen. Die Fans erwarten bereits sehr viel und wenn du dann einen Schuss aufs Tor bekommst oder ein Gegentor, unter dem man mental halt noch wachsen muss, da muss man halt schauen, wie man darauf reagiert.
Ja, interessante Worte, die Chiesa da gefunden hat. Sprach ja gerade wieder an, dass Juve ja wieder das Juve-Spiel spielt. Er selber hat ja dann auch gesagt, dass er dann versucht, da ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen vorne, durch schnelle und präzise Angriffe, auch durch ein paar Solos. Finde ich eigentlich relativ gut so. Dass man hinten wieder stabiler steht, das klassische Allegri-Spiel, wie damals auch. Ich war ja immer dafür, dass Allegri bei Juve bleibt, auch wenn viele gesagt haben, dass das Spiel immer ein bisschen langweiliger wurde mit ihm. Ich selber sage aber, dass so ein Spiel genau richtig ist, vor allen Dingen für so eine Mannschaft wie Juve. Und vor allem dann so Akteure zu haben wie damals, vergleiche ich Chiesa gerne mit Tevez, weil Tevez damals auch so einer war, der hat sich dann den Ball genommen, durch ein paar durch, also immer wieder mal ein paar Stiche in die Verteidigung gesetzt hat. Und genauso einer ist Chiesa, finde ich auch. Also der sich einfach mal ein Bein nimmt und dann halt auch mal draufhält.
Also das tut Juventus auch gerade gut. Gerade wenn so Spieler wie Dybala fehlen, dann fehlt auch irgendwie so ein bisschen der kreative Kopf. Und da kommt dann Chiesa ins Spiel, der diese Rolle übernimmt und der sie auch sehr, sehr gut übernimmt und eben auch mal Spiele selber entscheiden kann. Klasse, ja. Tor gemacht, direkt nach Wiederanpfiff. Und ich finde, genau das zeigt jetzt auch wieder dieses, was wir gerade gesagt haben, das alte Juventus. Also man kommt aus der Halbzeit raus und ist direkt da, schießt direkt das 1-0, steht danach wieder sicher. Gegen Torino, das kommt auch wieder dieser Juventus-Geist zum Vorschein, dieses Fino alla fine, dieses bis zum Ende dran glauben, drum kämpfen. Und 86. Minute ist da das 1-0 gefallen durch Manuel Locatelli. Und das zeigt einfach, Juventus ist wieder auf einem guten Weg. Mit Spielern wie De Ligt, wie Chiesa und eben Locatelli haben sie auf jeden Fall eine gute Zukunft. Ob es dieses Jahr eben direkt funktioniert, wird sich zeigen. Aber Juventus scheint immer mehr in Fahrt zu kommen. Und Shootingstar Manuel Locatelli mit dem entscheidenden Derby-Tor. Verrückt einfach, was gerade abgeht bei ihm, ist ein absolut sein Jahr. Und bei DAZN Italia ist er zu seinem Derby-Tor befragt worden.
Sì, guarda, a parte che ho preso una testata da Giorgione che con la testa che ha sicuro c'ho un livido domani.
Also in Wirklichkeit habe ich es mir gestern genauso erträumt, reinzukommen und so ein Tor zu erzielen. Ich zeige, wer ich bin und danach ist halt noch einer reingegangen. Nee, also ein mega Glücksgefühl, woran ich mich immer erinnern werde.
Er ist natürlich Juventino und für ihn bedeutet das nochmal, glaube ich, mehr als für jeden anderen Spieler. Also die ganze Familie von Locatelli, wie er auch später meinte, sind Juventus-Fans, die werden den Abend auch gefeiert haben. Er ist Juventus-Fan, gibt ein schönes Bild von ihm als Kind in einem Juventus-T-Shirt. Der hat wirklich seinen Traum in diesem Sommer erfüllt, ist zu seinem Herzensclub gewechselt. Dann ist er davor einfach Europameister mit Italien geworden. Also Europameister, Traumwechsel, schießt Juventus jetzt im Derby auch noch zum Sieg und hat sich einen Tag später auch noch mit seiner Freundin Tessa verlobt. Glückwunsch von uns da auch. Also wirklich das Jahr von Manuel Locatelli soweit. Und ich finde, er ist wirklich ein bodenständiger und sympathischer Kerl. Also
klar. Ja, das hat man auch im Interview gemerkt. Also ist ein natürlich selbstbewusster junger Mann, allerdings auch super sympathisch und also gerade jetzt so in der Periode, jetzt auch die drei Sachen, die du noch genannt hast, besser kann es nicht laufen.
Hat er deiner Meinung nach das Zeug zur Juventus-Legende? Also weil er gerade ein Spieler ist, der sich mit dem Verein, den Werten und der Tradition besonders identifiziert fühlt?
Also ich weiß nicht, ob er jetzt schon das Zeug zur Legende hat. Auf jeden Fall ist er da sehr engagiert, beziehungsweise auch sehr investiert in den Verein. Das macht sich ja bei jedem Verein bemerkbar und ist auch immer gerne gesehen, wenn der Spieler auch selber eine Art Fan oder ein Fan des Vereins ist. Das ist bei ihm ja aktuell so. Zur Legende fehlt mir allerdings, oder beziehungsweise auch auf dem Weg zur Legende zu kommen, fehlt mir allerdings noch ein bisschen was. Also an Leistungen auch. Ich weiß nicht, so dieses gewisse Etwas haben. Und ich sag nicht, dass es nicht kann, aber ich sag, dass mir für so eine Einschätzung auf jeden Fall noch ein bisschen was fehlt. Da muss ich ihn auf jeden Fall noch ein bisschen länger bei Juve spielen sehen. Und ich denke, weil du die Frage so gestellt hast, dass du das ein bisschen anders siehst als ich.
Also natürlich kann man jetzt noch nicht sagen, dass er eine Juventus-Legende ist. Das kann man einfach nicht sagen, weil er seine ersten Monate gerade beim Verein ist. Aber ich finde eben, dass er das Zeug dazu hat, weil er wirklich ein herausragender Fußballer ist. In dem Alter bereits Europameister. Eben durch seine Adern schwarz-weißes Blut läuft und das ist so ein bisschen, finde ich, was Juventus gerade fehlt in dieser Umbruchphase. Spieler, die sich mit dem Verein wirklich identifizieren. Und da sind es dann Leute eben wie Chiesa und Locatelli, die da Vorreiter sind. Und von daher glaube ich, dass die Juventus auf lange Zeit prägen können.
Ja, das sowieso.
Und irgendwann vielleicht auch mal einen Legendenstatus à la Alex Del Piero oder
genau,
Buffon erreichen.
Genau, das sind
natürlich
Leute, mit denen ich das halt vergleiche. Oder so ein Edgar Davidson oder so ein Pavel Nedved. So, und da fehlt mir noch ein bisschen was. Bei Chiesa ist es ein bisschen anders. Bei dem sieht man das halt sofort. Der hat halt dieses gewisse Etwas, dieses Kämpferische und so. Und der bringt gerade, ist natürlich in seiner Position noch ein bisschen einfacher als in der von Locatelli. Das ist klar. Aber bei ihm sage ich, der hat ganz klar das Zeug dazu, eine Legende zu werden und auch einer der besten Fußballspieler der Welt. Da lehne ich mich so weit aus dem Fenster. Bei Locatelli, wie gesagt, muss ich ihn halt noch ein bisschen länger spielen sehen, aber Chiesa spielt ja auch schon ein bisschen länger als Locatelli für Juve. Deshalb wäre das jetzt auch ein unfairer Vergleich.
Na, ein Jahr.
Ja, aber eine Saison länger.
Aber
ne?
Klar, ja, also, dann sieht man mehr.
Wenn Locatelli jetzt schon eine Saison spielen sehen würde, wäre es, glaube ich, anders. Oder wäre meine Aussage vielleicht ein bisschen anders.
Also ich gebe dir da absolut recht, Chiesa hat so sein Signature genau. Irgendwie schon hinterlassen, so wie er eben Fußball spielt. Bei Locatelli ist das noch nicht so zu sehen. Klar, ist natürlich auch der Position geschuldet. Aber ich glaube eben, was Spieler bei Juventus immer ausgemacht hat, ist die Verbundenheit mit dem Verein. Ebenso auch wie bei Milan und bei Inter das war. Allerdings fehlen solche Charaktere so langsam in der Serie A. Also es gibt, nehmen wir jetzt vielleicht nochmal einen Lorenzo Pellegrini, über den wir letzte Woche gesprochen haben, der jetzt auch bei der Roma verlängert hat bis 2026. Das sind noch Spieler, die sich wirklich mit dem Verein identifizieren und die dann eben auch Kapitän sind oder im Falle vielleicht von Chiesa und Locatelli Kapitän werden können. Und das hat den italienischen Fußball immer ausgemacht und würde ich mir wünschen, dass es einfach so weitergeht. Im modernen Fußball ist es halt einfach leider eine Seltenheit geworden.
Ja, stimmt. Also, ja. Schwierig auf jeden Fall. Damals war es schon so ein bisschen mehr so. Ich hatte letztens auch mit einem Freund darüber geredet, über die italienische Nationalmannschaft auch. Waren ja damals alles oder sehr viele Spieler, die auch in Italien gespielt haben. Klar hat Italien jetzt auch die EM gewonnen, so. Aber damals war es halt, dieses Jahr oder beziehungsweise vergangenes Jahr, weil es ja eigentlich 2020 sein sollte, die EM, war es halt ein bisschen mehr so eine Überraschung, dass Italien gewinnt. Also klar, auch ein sehr starkes Team von Anfang an, aber es war halt nicht, okay, Italien gewinnt auf jeden Fall, sondern man hätte eher auf Belgien oder Frankreich getippt. Und damals war es halt so ein starbesetztes Team von Charakteren, die auch alle in der Serie A gespielt haben oder viele, wo man halt wirklich ausgemacht hat, okay, so das ist ein Bollwerk, so da geht's halt richtig ab.
Das hat die italienische Nationalmannschaft aber ja immer schon ausgemacht, dass die Spieler hauptsächlich aus der Serie A kamen. Und das ist ja auch das, was dann so gut funktioniert. Also im Gegensatz vielleicht zu Mannschaften wie Deutschland, die dann viele Legionäre eben in anderen Ländern und anderen Ligen haben. Natürlich viele bei Bayern und Dortmund natürlich. Aber in Italien wirklich hast du 90% des Kaders Minimum, die in der Serie A spielen und die diesen Fußball, der dann eben auch in der Nationalmannschaft gelebt wird, leichter verstehen können als Spieler, die ein System aus der Premier League beispielsweise gewohnt sind. Obwohl Spieler wie Emerson und Jorginho sich ja während der Euro wirklich perfekt integriert haben in das Spielsystem von Mancini. Wir hatten nochmal apropos Champions League-Spiele, wir hatten ja getippt. Ich mach's einmal ganz kurz. Du hast öfter richtig gelegen, hattest am Ende 6 Punkte, ich 4. Bestätigt, also du bleibst das Orakel des Podcasts. Schauen wir mal, wie lange das noch hält. Genau, du hattest Milan Atletico nämlich komplett richtig getippt. Hattest du auf 2-1 für Atletico gesetzt. Bei Napoli bei Napoli haben wir uns beide vertan, da haben wir auf sie gesetzt, ist am Ende nichts geworden. Ja. Und vielleicht untermauert das auch nochmal unsere Theorie, dass Napoli bereit ist, Abstriche in Europa zu machen, wenn dafür vielleicht am Ende des Jahres der Scudetto bei Rom springt.
Ja. Schlaue, aber ich muss es sagen,
und ja,
gute Einwand von Neapel, also da Prioritäten zu setzen, wenn das wirklich so sein sollte.
Also ich glaube, wie wir gesagt haben, der Scudetto würde den Napolitanern mehr bedeuten als Viertelfinale oder Halbfinale in der Europa League. Auch weil man es natürlich Mannschaften wie Juventus dann unter die Nase reiben könnte, was in Neapel, glaube ich, ein lang gehegter Wunsch ist. Machen wir noch einmal eine ganz kurze Pause und kommen wir dann vom Vereinsfußball zur Nationale, denn unsere Azzurri können nach der Europameisterschaft am Sonntag den nächsten Erfolg feiern. Wie hoch Italiens Chancen stehen, besprechen wir nach einer kleinen Pause. Ja, Italien schielt auf den nächsten Titel nach der Europameisterschaft. Haben wir jetzt die UEFA Nations League Endrunde. Am Mittwoch geht's los. Italien spielt gegen Spanien 2045 in Mailand. Am Donnerstag Belgien gegen Frankreich im zweiten Halbfinale in Turin. Und wie du schon raushörst, die Endrunde findet in Italien statt. Also Halbfinale und Finale, sowie auch Spiel um Platz 3. Frage an dich, wer gewinnt die Nations League?
Ich sag ganz klar Italien. Wir hatten das Gespräch ja schon mal, als wir kürzlich erst auf dem Platz waren, zu zweit. Ich sag, Italien gewinnt das Ding, werden sich gegen Spanien wieder durchsetzen und sie werden gegen Belgien im Finale spielen. Das ist mein Tipp. Italien ist gerade in bestechender Form. Sowohl die Spieler der Nationale in der Serie A als auch außerhalb. Ja, ich denke, das wird halt kein einfaches Zusammenspiel, aber oder beziehungsweise kein einfaches Durchkommen. Aber ich glaube, Italien hat einfach das Durchsetzungsvermögen und ist immer noch in diesem Momentum drin. Vor allem, nachdem sie gerade erst den Weltrekord gebrochen haben, in den meisten ungeschlagenen Spielen.
Der immer noch besteht. Also der kann noch mal weiter ausgebaut werden, ne?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen dann noch mit dem Titel in der Nations League, wäre ja der Hammer.
Die Frage ist dann natürlich für uns Italiener, wo packen wir dann das Siegerpatch von der Nations League drauf? Da ist ja schon das von der Europameisterschaft. Irgendwann sieht dann unser Trikot aus wie die Bundesliga-Trikots in Österreich, vollgekleistert mit irgendwelchen Aufklebern. Aber ich glaube, das ist ein Luxusproblem, von dem wir Italiener lange geträumt haben, was jetzt endlich mal Realität ist, weil die Mannschaft das Zeug hat. Und ich stimme dir dazu. Italien ist der Favorit als amtierender Europameister logischerweise. Aber eben auch spielerisch. Andererseits Belgien, Frankreich, Spanien. Ich glaube, es gibt keine stärkeren Mannschaften im Moment, die Italien da Konkurrenz machen könnten. Von daher wird das wirklich spannend zu sehen sein. Wir werden das Spiel Mittwoch zusammen natürlich gucken und die Azzurri anfeuern. Für alle, die so ein bisschen abergläubisch sind, was in unserer Kultur ja ziemlich häufig ist, den kann ich Folgendes sagen, und zwar fand das Nations League Halbfinale und Finale ja bereits nur einmal statt, 2019. So alt ist der Wettbewerb ja noch nicht. Und da fand die Endrunde in Portugal statt, Halbfinale und Finale. Und gewonnen hat am Ende Portugal. Also wer sich damit ein bisschen beruhigt fühlt, vielleicht hilft es ja ein bisschen, die Nerven zu beruhigen, während der hoffentlich 92 Minuten in Halbfinale und Finale. Finale ist nämlich am Sonntagabend, davor um 15 Uhr das Spiel um Platz 3, wo hoffentlich Spanien spielen wird und nicht wir.
Und, Spanien gegen Frankreich würde mich freuen.
Italien, Frankreich, das hat sowieso Prestige. Also 2000, 2006, da fällt einem viel zu ein.
Ja, definitiv.
Ja, ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich wollte mich auch nochmal bedanken. Wir haben auf Insta mittlerweile 118 Follower. In der letzten Folge waren wir noch bei, ich glaube, etwas unter 100 und hatten dazu aufgerufen, dass wir...
Ich glaube, knapp über 90 waren wir.
Genau, wir waren also knapp über 90, 92, ja. 93 müssten wir gehabt haben. Und ihr habt richtig Dampf nochmal gemacht, sind nochmal über 20 Follower dazugekommen und haben die 100 geknackt. Jetzt fokussieren wir natürlich die 200. Sind natürlich auch nicht satt. Wie die Azzurri wollen wir jetzt den nächsten Titel erreichen. Ja, und danke für euren Support. Auch die Abos auf Spotify und den anderen Podcatchern. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Tag und Forza Italia.
Ja, ein großes Dankeschön auch von meiner Seite aus. Wie gesagt, abonniert gerne, ist auch alles kostenlos. Ich freue mich dann auf die kommenden Nations League-Spiele, dann auf die nächste Folge halt auch davon zu berichten und von mir auch ein Buongiorno noch oder una buona giornata und auf Wiedersehen.